So, ich möchte
euch ebenfalls ganz herzlich willkommen heißen und bin sehr froh, dass wir diese Tage haben. Ich kann euch versprechen, es werden sehr volle Tage werden, und ich möchte gleich am Anfang sagen, dass es ein paar Punkte gibt, die euch helfen können, das meiste aus diesem Retreat zu schöpfen. Und bevor ich anfange, den Inhalt zu präsentieren, der ja aufeinander aufbaut, möchte ich sagen, das ist ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Ihr seid von mir bisher Vorträge gewohnt, wo ihr mehr oder weniger zuhört. Und dann werden hoffentlich einige Dinge bei euch tief innen ankommen, und die werdet ihr dann im Herzen bewegen. Aber hier werde ich euch bitten, anders zu lernen. Natürlich auch durch Zuhören, aber insbesondere durch Übungen. Ich habe immer wieder herausgefunden, dass in der alten Tradition der Upanishaden, da heißt es, dass Hören nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil des der Wissensaufnahme macht. Es ist der wichtigste Teil, es ist das Fundament, aber Hören ohne zu reflektieren, das heißt darüber nachzudenken, ist ähnlich so wie das Aufnehmen von Nahrungsmitteln, ohne das zu verdauen und in Energie umzusetzen. So, um euch zu inspirieren, nicht nur zu hören, sondern zu reflektieren und auch später Dinge dann anzuwenden in eurem Leben, haben wir das Seminar auf eine ganz bestimmte Art und Weise komponiert oder zusammengesetzt. Es ist mir deswegen von vornherein ganz wichtig, dass ich eure Zusammenarbeit mit mir bitte. Es wird euch wenig nützen, wenn ihr einfach nur Beobachter seid. Man sagt in Deutschland Sonnenheilige, das sind immer die Leute, die so im Hintergrund da sind, und einfach Dinge auf sich eingehen lassen. Es wird ganz wichtig sein für euch, über die Dinge, die ihr hört, zu reflektieren und auch diese Punkte, die in euch, die euch klar werden, anzuwenden, schon während dieser zwei Tage, die wir miteinander haben, und ganz besonders im darauffolgenden. Das hatte sehr schön erklärt, dass die Idee ist, wirklich hier nicht einfach mal wieder einen Vortrag zu besuchen von vielen, die man wieder vergisst. Ihr habt wahrscheinlich schon 10.000 Vorträge gehört. Ihr seid ganz gebildet in Vorträgen. Die Idee hier ist wirklich, einen persönlichen Durchbruch zu erlangen im spirituellen Leben. Das ist ein ganz großer Unterschied und ein ganz anderer Lehrinhalt. Und deswegen habe ich euch hier 6 Schlüssel sozusagen gegeben. Zunächst einmal möchte ich euch wirklich bitten, während dieser Zeit den Alltag hinter euch zu lassen. Damit meine ich, dass ihr versucht, Telefonanrufe mit der Außenwelt aufs Minimum zu reduzieren, nicht so sehr die E-Mails zu sehen. Ich weiß, heute gibt es auch diese kleinen Taschenbomben, nicht, die einem das Leben zerstören, Mobile Telefons, da wirklich ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich glaube, euch brauche ich nicht zu sagen, dass ihr nicht Radios und Fernsehen macht in eurem Zimmer. Es ist ja auch ein einfaches Seminarhaus, aber es ist ganz wichtig, dass ihr euch einfach jetzt mal 2 Tage gönnt in eurem Leben, wo ihr so richtig einsteigt. Und um einzusteigen, muss man auch aussteigen. Lasse den Alltag hinter dir. Dann möchte ich euch etwas sehr Schönes empfehlen. Schließt euch bewusst einer Community of Seekers an. Also damit meine ich, wir sind ja hier zusammen und sind alles Menschen auf dem spirituellen Weg, und jeder von euch hat einen bestimmten Erfahrungsschatz. Auch du hattest mir gesagt, ich bin ganz, ganz frisch neu und hast mich ein bisschen nervös angelächelt. Aber du, so neu bist du gar nicht. Du hast wahrscheinlich in deinem Leben ganz tiefe Erfahrungen gemacht, die dich dazu bewegt haben, das Wagnis des Tempellebens auf dich zu nehmen. Nicht? Also wir haben alle etwas Besonderes in uns, einen besonderen Hang zum spirituellen Leben, und wir sollten uns aufeinander einstellen, auf den Schatz, den wir hier in der Gemeinschaft haben. Ich werde euch also sehr oft auch bitten, Dinge zu teilen mit anderen. Nicht? Da muss man ein bisschen die Schweizer Reserviertheit oder deutsche Reserviertheit hinter sich lassen und sich wirklich einlassen auf diese Idee. Wir sind zusammen jetzt in einem Zug, in einem Seminar und wollen zusammen Durchbrüche erleben und uns helfen. Die dritte Empfehlung, das sind Empfehlungen, die Empfehlung, ja, einfach euch aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben, helfen sollen. Die, ja, aber ihr müsst sehen, wie ihr die anwendet, und das ist auch dann im nächsten Punkt hier. Sei offen für eine völlig neue Erfahrung. Das ist sehr wichtig. Ich werde euch zum Beispiel bitten, ganz tiefe Meditation anzufangen, die euch in ganz tiefe, meist verborgene Schichten eures Bewusstseins bringen. Ich werde natürlich sehen, wie weit ich mit euch gehen kann, da vielleicht manche von euch noch, sagen wir mal, neu in diesen Bereichen sind. Keine Angst, also es wird verantwortlich sein. Bleibe aber dabei eigenverantwortlich. Wenn du zum Beispiel merkst, dass bestimmte Übungen, wir werden zum Beispiel auch gymnastische Übungen machen, die energieauftankende Wirkung haben, wenn du merkst, dass das zu intensiv für dich ist, dann kannst du natürlich deinen Wagen abkoppeln von dem großen D-Zug, nicht? Und in deiner Geschwindigkeit weiterrollen. Nicht? Also auf der einen Seite möchte ich euch bitten, wirklich euch zu öffnen für eine ganz neue Erfahrung, ganz neue Praktiken. Keine Angst, ist alles Vaishnava-mäßig. Ich bin ein Mitglied eurer Bewegung, dass ich weiß, was man macht bei euch. Nicht? Gleichzeitig jedoch, denk nach, reflektiere, sei du selber. Nicht? Entdecke deine eigene Stimme vielleicht. Dann tritt ein in einen symbolischen Tod. Damit meine ich einfach nur, dass etwas Altes stirbt. Nicht? Also, das klingt ein bisschen dramatisch. Also, bisher ist noch niemand auf meinen Seminaren gestorben. Ganz im Gegenteil, sie sind oft sehr belebt geworden. Etwas Altes kann ruhig sterben und dann damit in Verbindung gebracht. Erfahre eine neue Geburt. Das heißt, dass dir wie bei einer Neugeburt, wo du in einem neuen Körper aufwachst, plötzlich ein ganz neues Leben klar wird. Dann, das sage ich zu vielen Leuten, natürlich, wenn du ganz neue Erkenntnisse hast, zum Beispiel die Erkenntnis, du solltest sofort deine alte Ehe auflösen und eine neue beginnen, lass erstmal 2 Wochen warten, ne, bevor du so drastische Veränderungen in deinem Leben einrufst. Ne? Also mit der Neugeburt meine ich, man muss schon reflektieren und nachdenken und ein bisschen die Erfahrung auch einordnen. Letztens, und möchte ich euch etwas sehr Schönes, ich glaube sehr Devotionales geben, öffne dich für die Gnade Krishnas. Sei ein Empfänger. Krishna ist immer in unserem Leben dabei, er ist im Herzen und er gibt uns genau das, was wir in unserem Leben brauchen. Sei also ein Empfänger und nicht, das konnte ich mal wieder nicht übersetzen, ein Achiever. Wie sagt man das? Ein Himmelsstürmer, würde man vielleicht in Deutsch sagen, der etwas auf seine eigene Faust unternehmen und bekommen möchte. Ich lasse das mal hier, sodass ihr das in den Pausen durchstudieren könnt. Und wenn ihr merkt, dass ihr ein bisschen verschlossen seid oder dass ihr ein wenig euch abgesondert habt, könnt ihr vielleicht Inspiration lernen. Das sind Empfehlungen, die wir auf ganz vielen Seminaren geben und die wirklich helfen. Gut, dann möchte ich jetzt gleich anfangen. Ich möchte euch bitten, ihr habt 2 Minuten für diese erste Übung, euch zu eurem Nachbarn umzudrehen und ihm mitzuteilen, warum seid ihr hier gekommen? Was erhofft ihr euch von diesem Seminar? Bitte fangt an, wenn da kein Nachbar ist, weil alle vergeben sind, könnt ihr auch eine Dreiergruppe bilden.
Why did you come here? Why did you come here?
Wir haben noch 1 Minute. Zu Anfang meine eigene Begeisterung, die ich für dieses Thema verspüre, mitteilen. Ich bin das allererste Mal in den Innenraum, in den inneren Raum oder den Sacred Space gekommen, nach einem Tempelbesuch, meinem allerersten Tempelbesuch eigentlich. Das war damals in Hamburg. Ich hatte lange den Wunsch gehabt, in den Tempel zu kommen, aber war einfach zu schüchtern, weil ich vermutete, dass der Besuch sehr einschneidende Wirkung auf mein Leben, mein bisheriges Leben hatte. Und ich hatte ein bisschen Angst davor. Ich spürte, dass ich wahrscheinlich irgendwann mal ein Mönch werden würde und hatte eben Angst davor. Deshalb, ich glaube, wir sind oft so zwiegespalten. Ich habe dann im Tempel an die Devote gesprochen und ihn gefragt, wo ist denn euer Gott? Ich kann mich noch heute daran erinnern, er sagte, er ist in jedem Atom und zwischen jedem Atom. Und Ich saß neben so einem hässlichen Aktenschrank. Meinst du auch einen Aktenschrank? Sagte ich dann. Das war ganz unschuldig. Und die Brudi sagte, ja, in jedem Atom und jedem. Und inzwischen jedem Atom. Und aus irgendeinem Grund hat mich dieser Satz oder diese Antwort unglaublich beeinflusst und beeindruckt. Ich bin dann nach einiger Zeit in den Zug gestiegen, um zu meinem Wohnort zurückzufahren und erlebte dann plötzlich etwas, was in der Literatur als Naturmystik beschrieben wird. Was da passiert ist, dass die Natur, so wie sie unsere Sinne bisher wahrgenommen haben, sich plötzlich total verändert. Wenn man eine göttliche Immanenz, das heißt Gott wohnt, ist da drin, wahrnimmt. Und bei mir war das so, ich war, wie gesagt, in diesem Zug und da hörte plötzlich Klänge. Schaute ich so auf diese Abteile. War es ja sehr dann ein und plötzlich konnte ich durch die Wände hindurchschauen und im nächsten Augenblick merkte ich, dass all das, was ich wahrnehmen würde, der Zug und auch all das, was sich außerhalb des Zuges befand, in der Energie Gottes ruhte. Also so gab ich das wieder mit meinen Armen. Alles wurde transparent, alles wurde anders, alles wurde total scheinend und göttlich. Und ich war dann ganz vertieft, ich kann mich erinnern, das hat mich so überwältigt, diese Gegenwart Gottes in allem. Und ich kann es kaum sagen, das ist Spürbare, dieses Erfahrene, dass ich total ergriffen wurde, ich weinte, irgendwann war so ein Fahrkartenschaffner neben mir, der meinen Fahrausweis sehen wollte. Ich brauchte aber als Chef der Bundesbahn, als Kind des Chefs der Bundesbahn, keinen Fahrausweis. Ich habe ihm einfach meinen Pass, mit dem ich immer umsonst überall hinfahren konnte, gezeigt. Oh, der hatte gesagt, was, Sie sind ein Patterson? Hat er gefragt und schon gut. Es war also etwas, was sehr dramatisch war und sehr mich sehr bewegte. Und ich habe immer wieder später mich gefragt, was war das für eine Erfahrung und wo war ich in dieser Erfahrung. Und später habe ich dann eben gelernt in den Upanishaden und in unseren Schriften, dass ich ohne es zu wollen, ohne es zu erahnen, in den inneren Raum gestolpert war, kann man fast sagen. Ich habe das dann über mehrere Jahre erforscht in unseren Schriften, dieses Gufa, die Höhle im Herzen oder den Anta Akash, den Raum im Herzen. Im Deutschen sagt man die innere Mitte, so ganz unphilosophisch und gar nicht sehr präzise. Oder bei Vishwanath Chakravarti Thakur, der Tempel im Herzen. Und habe gemerkt, dass das total wichtig ist. Wichtig für mich und auch für die Devotis, die ich sah, diese Erkenntnis. Wichtig für mich, weil ich einfach merkte, dass ich sehr oft nicht bei mir war und dass ich gestört wurde von äußeren Dingen, von Dingen, die nicht so liefen. Ich habe auch gesehen, dass viele Menschen oder auch viele Hare Krishna-Anhänger, ich will sie mal so nennen, sehr oft gar nicht mal die ersten Stufen des spirituellen Lebens verwirklicht haben. Die sind oft sehr leicht reizbar, gestört, mit sich im Uneinen, ein inneres Spannungsfeld, so Vulkane kurz vor der Explosion. Nicht, wenn mal was passiert, nicht wirklich so in der Lage, mit Beziehungen gut umzugehen, insbesondere nicht, wenn Konflikte auftreten in den Beziehungen. Einfach nicht bei sich, nicht auf der Ebene, wo Selbstverwirklichung anfängt, nämlich in dem Verständnis. Ich bin eine ewige Seele voller Glückseligkeit und Wissen und Erkenntnis. Das ist überhaupt nicht da in unserer Kultur. Und ich habe dann gemerkt, dass ich lange Zeit ohne dieses Fundament gewaltige Gedanken aufbaue gemacht. Aber das waren nur Konzepte, nicht Verwirklichungen. Ich habe auch oft dann gesehen bei Devotees etwas, was mich sehr innerlich sehr aufgeregt hat, wie die einfach redeten und redeten und Philosophien hatten, die beeindruckend sind. Aber wenn es in den zu den kleinen Bereichen kam, innere Ruhe, Gefasstheit, inneres Vertrauen, dass sie einfach nicht bei sich sind. Und das, ich habe gemerkt, da muss was geschehen, in meinem Leben zunächst einmal. Und habe dann mich erinnert an diese Erfahrung, die mich eigentlich zum Krishna-Bewusstsein brachte, weil ich da eben einmal erlebte, was es bedeutet, ewig zu sein und ein Teil Gottes zu sein, der überall ist. Und das war so überwältigend und ich habe einfach dafür ein paar Millionen Euros gewidmet. Ich bin auf den Weg des Mönches gegangen, bin enterbt worden und bin ganz begeistert, dass ich den Weg gewählt habe. Weil ich weiß, das ist viel wertvoller als alles Geld der Welt. Nicht diese innere Raum. Deswegen habe ich also diese innere Begeisterung, das jetzt mit euch zu teilen. Und ich hoffe, dass ich euch eben nicht nur ein Konzept davon gebe, sondern eine Erfahrung. Versteht ihr, dass es mir so wichtig ist, nicht jetzt auch noch viele Worte zu gebrauchen, sodass ihr nochmal viele Worte habt. Ihr braucht Welt, ihr braucht Erfahrungen im spirituellen Leben. Deswegen möchte ich euch eben einladen, bleibt mit mir bei diesen 6 Punkten. Das wird euch helfen. Es ist ein bisschen anders als. Und deswegen ist es ja ein Seminar und nicht einfach eine Lecture im Tempel und so weiter. Gut. Seid ihr bereit? Gut. Was ist der innere Raum? Jetzt mal so ganz einfach. Ich gebe jetzt mal die erste Definition davon und wir werden dann mehr darüber erfahren. Ja, die Upanishaden sprechen davon, dass unser Körper einer Stadt aus 9 Toren gleicht. Wie diese alten Städte, wodurch die Stadttore Ochsenkarren mit Gütern hineinkamen, die dann auf den Markt verkauft wurden. So ist auch unser Körper wie eine Stadt, in die ständig Dinge hineinkommen, nämlich Sinneseindrücke. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, da haben wir schon 4 Tore, 2 Augen und 2 Ohren. Wir schmecken Dinge, kommt ein 5. Tor dazu. Wir riechen durch 2 Nasenlöcher, jetzt sind wir schon bei 7 Toren. Und es gibt 2 Tore, die unter der Gürtellinie liegen, über die wir heute nicht im Detail sprechen werden. Da kommen Dinge raus und da ist ein Verkehr. Nun, in dieser Stadt aus 9 Toren gibt es ein ganz besonderes Haus, nämlich das Herz. Ein ganz besonderer Ort. Und wiederum in diesem besonderen Ort, dem Herzen, gibt es einen Raum. Und den nennt man den Dahala Akash, den inneren Raum, wo die Seele und die höchste Seele ist. Ich möchte euch das mal in der klassischen upanishadischen Art und Weise vortragen, nämlich die Konversation zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Hier. O Shishu, o Schüler, o Chela, in der Stadt des Körpers gibt es ein Haus. das Herz, was die Form einer Lotusblume hat. In diesem Herzen gibt es einen kleinen Raum. Man sollte ihn suchen und versuchen zu verstehen, was sich in diesem Raum befindet. Wisse, du Schüler, dieser Raum im Herzen ist so groß, dass er den Himmel und die Erde umfasst, das Feuer und den Wind, die Sonne und den Mond, Blitze und Sterne, was immer man besitzt und was immer man noch nicht besitzt. Also ein kleiner Raum, materiell klein, der aber alles umfasst, also spirituell sehr groß ist. O heiliger Meister, sprach dort der Schüler, aber was immer in diesem Raum ist, wird doch hinweggerafft werden durch das Alter und den Tod, oder? Der Lehrer antwortet: Nein, was in diesem inneren Raum ist, ist ewig. Du wirst alles verlieren in deinem Leben, was aus den Wünschen, den materiellen Wünschen entstanden ist. Nur das wirst du verlieren. Wisse, ein Mensch, der diese Welt verlässt, ohne den inneren Raum gefunden zu haben und ohne die Seele erkannt zu haben, weiß nicht einmal, was seine wirklichen Wünsche sind. Er wird ein Leben führen, ein Leben der Fesselung. Der Mensch jedoch, der den inneren Raum gefunden hat und dort die Seele erkannt hat, wird seine wirklichen Wünsche finden und Freiheit erlangen. Sprache zu mystisch, oder wir können es verstehen, wir können folgen. Es geht um diesen inneren Raum, wo die Seele und die höchste Seele ist. Der Lehrer fährt dann fort und sagt: Das ist dein ganzer Schatz, den du hast. Aber die meisten Menschen sind wie Leute, die einen Goldschatz in ihrem Garten unter einem Baum begraben haben und jeden Tag drüber hinweglaufen und ein paar Rupien hier und dort verdient. Die meisten finden nicht den Zugang zu diesem inneren Raum, wo die ganzen Schätze enthalten sind. Schön gesagt, ne? Dann fragt natürlich der Schüler: Wie kann ich diese Welt finden? Wie kann ich diesen inneren Raum finden? Und der Meister antwortet: Nur ein Schüler des spirituellen Wissens kann diese Welt finden. Er findet sie durch spirituelle Praxis, wozu das Studium der Schriften gehört, das Aufsichtnehmen von Yajnas, das Chanten von Mantren, und dann gibt es eine Umfassung der Liste. Aber da möchte ich heute nicht hinkommen. Meine lieben Devotees, liebe Freunde und ihr alle, die ihr diese aufgezeichneten Seminar später hört, was hinter euch liegt und was vor euch liegt im Leben, sind unbedeutende Kleinigkeiten im Vergleich dazu, was in euch liegt. Was war und was kommt, ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was ist, was in eurem Herzen da ist, in diesem inneren Raum. Die meisten Menschen von uns, auch die Devotees Krishnas, sind aufgrund unserer schnelllebigen Zeit nicht in der Lage, diesen Raum zu betreten, weil davor so viele Anspannungen sind. Der Mensch heute ist so unglaublich tens, angespannt. Man spricht von nervösen Deutschen. Ich weiß nicht, ob man von angespannten Schweizern spricht. Da sind Tensions. Wie sagt man Tensions? Innere, äußere und innere Spannung. Im Äußeren ist da, sieht man das, angespannte Muskeln, das Immunsystem ist drunten, Blutpressure ist hoch und Cholesterol ist da. Der Ramananda ist ein ayurvedischer Arzt unter vielen verschiedenen Dingen, weiß auch da. Das ist vielleicht etwas, was bei Devotis nicht so riesig da ist, weil die einigermaßen regelmäßig schlafen und genug essen und so weiter. Was aber da ist, sind diese mentalen und emotionalen Anspannungen. Die Anspannung ist also nicht nur im Physischen da, die einen dazu bringt, wenig geduldig zu sein, immer ruhelos zu sein, immer Sorgen zu haben, anxious zu sein. Das ist schlecht dafür, dass man, da kann man nicht neue Dinge aufnehmen, das kreative Denken friert ein und man vergisst alles. Das größte Problem jedoch ist nicht die körperliche und mentale Anspannung. Das größte Problem ist die Ego-Spannung. Und darüber spricht das Srimad Bhagavatam sehr genau. Das Ego, dieses macht einen Knoten im Herzen und man vergisst aufgrund dieses Knotens, der einen verbindet mit dem Geist und dem Körper, seine wirkliche spirituelle Identität. Man vergisst einfach, dass man Seele ist. Skandal. Dass man ewig ist, dass man ein Teil Gottes ist, dass man ein Teil Krishnas ist, ganz, ganz weit weg. Nur in der Vorlesung hören wir das, in das rechte Ohr geht's rein und das linke raus. Und man ist dann angehaftet an das Zeitweilige, an das Verständnis von das bin ich und das ist mein. Dass man so ganz die Ego-Tension vermeidet ist, dass man so ganz tief voller Vertrauen sich Krishna einfach überlässt und einfach weiß, ich bin ein geliebtes Kind der Ewigkeit. Ich bin ein ewiger Teil Krishna. Und ganz glücklich ist, was immer mir geschieht, an guten Dingen und an schlechten Dingen, ist beides seine Barmherzigkeit, gegeben von ihm auf meinem Weg, damit ich weiterkomme. Dieses Grundvertrauen, wir gehen einfach weg durch diese Tension, durch diese Ego-Tension, die sich dann, und jetzt wird es interessant für euch, ausweitet in eine mentale Tension. Man ist nicht voller Vertrauen, nicht voller Ruhe und die dann auch dafür sorgt, dass man im Körper Schwierigkeiten hat. Verschiedene Störungen verschiedenster Art. Ich habe einmal einen Arzt getroffen, der lange die Devotis untersucht hat und der eine Iris-Diagnose vorgenommen hat. Wisst ihr, was es ist? Man schaut da mit so einem Mikroskop so in die Augen rein und der hat gesagt, bei vielen flackert das so, die Iris. Das ist ein Zeichen von Unsicherheit. Was ist denn da los bei euch? Da habe ich gesagt, wir müssen eins verstehen, diese Devotis sind im Übergang. Sie sind in einer Transitionsphase. Sie wollen das materielle Bewusstsein und die sogenannten materiellen Sicherheiten aufgeben, aber haben noch nicht ihre spirituelle Sicherheit gefunden. Sie sind auf dem Wege, sind in einem Zwischenstadium, was hoffentlich nur zeitweilig und vorübergehend ist bei den meisten. Ich habe aber Leute getroffen, da dauert das schon 30 Jahre, diese Übergangsphase. Es ist sehr wichtig, dass man ankommt in diesem inneren Raum, in diesem in dieser Seelen-Connection und dieser Krishna-Connection. Sehr wichtig. Sonst ist das gefährlich. Dass man hat was Altes aufgegeben und ist im Neuen noch nicht angekommen. Darf ich mal eine Frage stellen? Ich suche nach einer Definition vom materiellen Leben. Wer könnte das in einem Satz definieren? Gute Frage, ne?
Überlebenskampf.
Überlebenskampf?
Wenn man vorgemacht war, nicht da kommt.
Oh ja, ja. Ich und mein.
Ein Leben getrennt von Gott.
Ein Leben getrennt von Gott, das ist mein Traum. Gute Arbeit.
Pläne zu machen, körperlich und mental zufrieden zu leben.
Mhm. Denken zu machen, dass man einen Komfort hat auf der physischen Metallebene. Eigene Konzepte, das ist eine interessante Definition. Versuchen selbstgott zu sein, oh ja. Chaitanya Prabhu?
Leiden.
Ja.
Zuflucht im zeitweiligen Zuge.
Zuflucht im zeitweiligen Zuge, ja. Das sagt Bhujan Prabhu immer. Er sagt, du kannst sehen, wie weit du im spirituellen Leben bist und wie weit du Zuflucht suchst bei Krishna, wenn die Zeit kommt. Natürliches Leben, wie ist deine Erfahrung? Ja. Missbrauch der Unabhängigkeit. Ja.
Man
bemüht sich hier das Glück zu finden. Von dem Manohar, du hattest die Klang gemeldet.
Die Suche nach dem Wissen.
Ja, die Suche nach dem Wissen. Ja. Ich will euch ein bisschen überraschen. Einzigartige Möglichkeit zum Wachstum. Die Chance, Gutes zu tun, auch in der relativen Welt. Ich würde sagen, Kräfte zu entfalten, die den Körper, im Körper als einen Wegel zur Selbstverwirklichung voranzukommen. Hare Krishna. Ich sage das nur, um euch ein bisschen im Denken zu anzuregen. Ihr habt aber sehr gute Antworten gegeben. Ich würde sagen, ja, ihr habt Dinge sehr, sehr so erkannt, wie ich es eigentlich sagen wollte. Ich wollte einfach nur, seht mal, als Seminargeber ist es sehr wichtig für euch. Ich werde euch ziemlich bewegen im Denken die Zeit über und das, ich fange schon mal an damit. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Sanskrit-Wort aufgeschrieben für materielles Leben. Manasa Pradyaksha, das ist jetzt sehr philosophisch, bitte ganz kurz sich anstrengen, ist die Wahrnehmung durch den Geist. Materielles Leben ist eine, nach dieser Definition, eine Interpretation. Ich sehe etwas und denke mir das dann so. Nicht? Und habe somit eigentlich, weil der Geist ein materielles Ding ist, eine materielle Schöpfung, nur die Möglichkeit, materielle Dinge zu erfahren und nicht richtig Gott zu erleben. Ein spirituelles Leben bedeutet die direkte Wahrnehmung, die unmittelbare Wahrnehmung, ohne den Filter des Geistes. Krishna beschreibt spirituelles Leben so. Raja Vidya, Raja Guyam. Dieses Wissen, sagt er, ist der König der Bildung, das Geheimste aller Geheimnisse, ist das reinste Wissen, Denn es gibt die direkte Wahrnehmung des Selbstes durch Erkenntnis. Es ist die Vollkommenheit der Religion. Es wird immer und wird voller Freude praktiziert. Ein spirituelles Leben, und wir wollen das lernen, weil wir wollen das finden, wir wollen das entdecken in unserem inneren Raum, bei uns, ja, bedeutet die direkte Erfahrung, nicht die gefilterte Erfahrung, nicht die interpretierte Erfahrung, sondern die unmittelbare Erfahrung von spirituellen Wirklichkeiten, von der Seele und der höchsten Seele. Spirituelle Wirklichkeit im Gegensatz zu materieller Manifestation bedeutet, die Seele und Gott zu erkennen, und zwar durch direkte Wahrnehmung. Ich möchte euch ein solches Beispiel geben, und dann von jemandem, der tatsächlich diese direkte Wahrnehmung von seiner ewigen Seele gehabt hat und der sich nicht einfach mehr im Äußeren bewegt hat. Diese Persönlichkeit, Egnat heißt er, ist eine Persönlichkeit, die immer im inneren Raum gelebt hat, die nie in der materiellen Wirklichkeit war, vielleicht am Anfang ihres Werdeganges, und der deswegen einen Raum gefunden hat, der frei wurde von den Turbulenzen des materiellen Daseins, dem Auf und Ab. Das ist übrigens eine ganz moderne Sache. Ich habe ein Buch neulich gelesen, wo einer, der so einen Manager anrät, sagt, wir müssen diesen Raum finden, sagt er. Es ist also selbst in der heutigen kontemporären Literatur drin, wo wir diesen inneren Raum finden, wo wir frei werden von den Turbulenzen und den Spannungen, den dauernden Spannungen, angefangen vom Ego-Spannung bis zur mentalen Spannung, diesen inneren Raum müssen finden und jeden Tag mindestens eine halbe Stunde da drin leben, da drin bleiben. Wer das gefunden hat, ist Egnat. Egnat hatte ein einfaches Leben. Er lebte vor einer kleinen Hütte, las dort die Schriften, betete zu dem Herrn, er war ein Krishna-Anhänger, und strahlte, weil er eben diese Spannung abgebaut hatte, angefangen von der Ego-Spannung, dieses Vertrauen und diese Ruhe aus, die der Mensch, der auf der spirituellen Ebene ist, hat. Eines Tages kam ein professioneller Spieler, Kartenspieler, der für Geld spielte, bei ihm vorbei und sah ihn, wie er saß, so ruhig, und wurde neidisch und sagte, mir fehlt diese innere Ruhe, ich setze mich heute einfach mal für ein Stündchen neben Egnat. Wenn du ruhig werden willst, setz dich neben ruhige Leute. Oder im Ayurveda, wenn du aufgedreht und hektisch bist, setz dich neben eine Kuh. Es ist interessant, die Kühe werden im Ayurveda nicht nur wegen ihrer Milch und anderen Dingen in hohen Ehren gehalten, sondern weil die so sattwisch sind und so ruhig sind. Wenn du mal unruhig bist, Nandarani Priya, wegen so vielen Krebskranken in der Klinik, setz dich einfach neben eine Kuh, lehn dich an sie und du wirst bald so ein bisschen sattwisch und ruhig werden. Das wird im Ayurveda so empfohlen. Egnat war also so ein Ruhepol, und der professionelle Spieler setzte sich neben ihm, und er kam dann eine Stunde zu spät zu seinem allmorgendlichen Spielkameraden. Das waren so Leute, die spielten, und hinter ihnen waren Leute, die setzten auf die, und dann also Glücksspiel. Ne? Wo warst du denn? Fragen sie. Ja, ich saß neben Egnat. Warum? Fragen sie. Um ein bisschen Ruhe aufzutanken. Ich bin zu sehr angespannt. Der Egnat ruht so in sich, der ist so in so einem heiligen Raum, da will ich auch reinkommen. Aber ja, Ah, sagte einer der Spieler, dein Gegner ist ein Betrüger. Niemand hier ist ruhig. Ich werde morgen zeigen, wie auch Ignat ganz einfach wütend sein wird. Er wird zornen und er wird aufbrüllen vor Zorn. Nun scheint er wieder. Am nächsten Morgen ging dieser, ich nenne ihn mal, der Wütendmacher auf ein Flachdach, an dem der Pfad vorbei, den Ignat nehmen musste, nachdem er sein Bad in dem heiligen Fluss beendet hatte und dann wieder zu seinem Haus zurückging. Da saß also auf dem Dach, hat man in Indien oft diese Flachdächer, dieser Wütendmacher, neben sich eine Flasche Wasser und Pan. Und er kaute diesen Pan. Das ist so, das macht so den Speichel so total rot. Habt ihr es vielleicht in Indien mal gesehen? Da sieht die Straße, da gibt es so rote Spuckflecken. Mit die kauen da drauf und dann spucken sie es aus und es ist überall an den Hausdächern. Es ist ganz schwierig rauszuwaschen. Viele unzivilisierte Menschen haben das so oft in der Kleidung, gibt es auch so Spuren davon. Bei Taxifahrern sieht man so oft, die wach bleiben müssen. Die dann Beter kamen. So, der kaute also so, und als Ekan hat frisch gebadet, in einem tollen Dodi wie dahin, vorbeikam, da spuckte der Wütendmacher hin von oben auf den Körper. Das ging über den ganzen Körper und über den Dodi. Ignat schaute sich das an, schaute nach oben und drehte sich wortlos um, um aufs Neue sein Bad zu nehmen. Frisch gebadet kam er ein zweites Mal vorbei und der Wütendmacher spuckte ihn das zweite Mal an. Das Rot hier und ging über den Schatter. Ignat schaute sich das an, schaute nach oben, drehte sich um und nahm ein zweites Mal ein Bad. An diesem Morgen nahm er 31 Mal ein Bad, bis schließlich dem Wütendmacher im wahrsten Sinne des Wortes die Spucke ausging. Dann war alles trocken, er hatte nachgereicht mit Wasser, aber die Wasserflasche war auch leer geworden. Und er war also nicht mehr in der Lage zu spucken, alles war trocken. Du trinkst sicherheitshalber schon mal, dass du nicht austrocknen. Und er war völlig ernervt und sagte, Ignat, warum wärst du nicht wütend? Ich wollte dich doch wütend machen. Ignat sagte, also aus zwei Gründen, aus drei Gründen werde ich nicht wütend. Einmal weiß ich, wenn ich wütend werde, dann schade ich nur mir selber. Weil Wut oder Zorn und Ärger das größte physische Gift ist, was man sich vorstellen kann. Und noch schlimmer, es ist im spirituellen Leben ein großes, großes Hindernis, weil es das ganze Wissen von mir wegnimmt und bedeckt. Kennt ihr das, wenn man wütend wird, dann ist keine Spur von spiritueller Verbindung mehr da. Dann ist man einfach nur noch ein Spielball von dieser Leidenschaft, die man hat. Zweiter Grund ist, ich sehe einfach, dass du sehr entschlossen bist, mich wütend zu machen. Und das inspiriert mich, nicht wütend zu werden. Ich werde entschlossen auf diese Weise, nicht wütend zu werden. Und das Dritte ist, und dann sage ich mit einem Lächeln, außerdem nehme ich so ausreichend viele Bäder, in den heiligen Fluss. Aber das sagt er, glaube ich, mehr so humorvoll. Die ersten beiden Antworten, wollte nicht wütend werden, weil das für ihn bedeutet, unter die Kontrolle der Leidenschaft zu kommen. Also diese Anspannung, von der ich sprach, diese Tension zu kriegen. Und das Zweite war, er wusste, er muss entschlossen sein, um diesen Weg zu gehen. Mindestens genauso entschlossen, wie der wütende nachher war. Wieso konnte er das machen? Wieso hat er nicht einfach reagiert, wie die meisten von uns wahrscheinlich, die da auf das Flachdach geklettert wären und sich den Dhoti angezogen hätten wie eine Ringkämpfer, nicht? Und die dann einfach entsprechend gehandelt hätten. Weil er war in seinem inneren Raum. Der konnte beobachten, was vor ihm war. Der musste nicht reagieren. Der war nicht gezwungen. Das ist Ignaz. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch alle lernen. Ja, keine Angst, wir haben keine Prüfung für euch vorbereitet mit Betanus und so weiter. Ist vielleicht auch eine Idee für die zweite Stufe. Nein, keine Sorge, ich scherze jetzt. Ich möchte euch jetzt ein bisschen von diesem inneren Raum zeigen. Schaut euch bitte auf die Dia-Leinwand da. Vielleicht können wir, wenn es soweit ist, das Licht ausmachen. So dass ihr ein bisschen mehr wisst, was damit gemeint ist. Vielleicht können wir auch ganz kurz für unsere ewig wachen Devotees das Fenster aufmachen, dass sie frischen Sauerstoff kriegen. Ich möchte euch einfach ein bisschen am Anfang, weil es ein neues Konzept ist vielleicht, so Bilder zeigen, die das ein bisschen klarer machen. Ein heiliger Raum, darunter versteht man meistens ein religiöses Gebäude, wie dieser Tempel zum Beispiel. In Indien wurden, nicht nur in Indien, über die ganze Welt wurden solche Tempelgebäude gebaut, nach heiliger Geometrie ausgerichtet, um einfach einen Raum erstmal zu schaffen, der den Menschen helfen soll, in diesen inneren Raum zu kommen. Ein Tempel besucht man so, man lässt die Glocke erklingen, wodurch man sich ankündigt, ich werde jetzt diesen Raum betreten. Und dann kommen die Leute, und ihr seht hier bereits auf diesem Bild, ein typisches Bild, was ihr auch schon erfahren habt, die sind alle in diesem Tempelgebäude. Merkt ihr aber, dass die nicht miteinander beschäftigt sind, sondern dass die, wie das Bild da vorne, dieser mit der Brille, der betet da, der hat das Gefühl, er ist ganz für sich. Warum? Weil er ist nach innen gekommen. Der ist jetzt bei sich, der ist im inneren Raum angekommen, durch die Hilfe des äußeren Raumes. Und hier ist es auch wieder so, das ist ein Schweizer Priester, der bläst in das Muschelhorn und dann geht die Altartür auf und dann nimmt man Darshan von Gott. Bhaktivinoda Thakur sagt, richtiger Darshan ist, dass du im Herzen vorbereitet bist auf Krishna, dass du den erstmal im inneren Raum siehst, dass du erstmal im Herzen ihn siehst und dann Connection, Verbindung mit ihm aufnimmst. Diese Idee vom äußeren Raum wird man in den inneren Raum geführt, ist in der Tempelarchitektur deutlich sichtbar. Dies ist ein Tempel, der Manasiganga steht, für Haridev, einen der ursprünglichen Dedis Mathuras. Da ist der erste Raum, der repräsentiert der Körper. Nicht dieser äußere Raum, der Tempelraum, in dem wir jetzt stehen. Dann geht man über eine Schwelle und die Schwelle ist da. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Und kommt dann in diesen Raum, wo wir jetzt stehen, ich meine nicht den, wo wir reinschauen, das ist der Geist. Und dann schaut man eben tiefer in das Allerheiligste, wo dann Krishna zu finden ist. Also der Raum des Körpers, den durchwandert man, man kommt in den Raum des Geistes hinein und dann kommt man in das Allerheiligste, die Seele herein. Versteht ihr diesen Gedanken eines Tempelbesuches? Du sollst also in einen inneren Raum kommen. Hier haben wir ein tolles Bild aufgenommen, der zeigen soll, so ein bisschen künstlerisch, den inneren Raum. Der ist der äußere Körper, der ist wie eine Fassung für einen kostbaren Diamant. Es geht uns um diesen Diamanten, die Seele, die im inneren Raum ist, die wir betreten. Eine andere Analogie, die wir in den Schriften finden für den inneren Raum, ist einfach die Höhle des Herzens. Hier haben wir eine klassische Höhle aufgenommen, in dem ein großer Yogi noch immer heute gegenwärtig ist. Es ist der Yogi Vasishtha Muni, schon mal gehört. Er ist schon 7000 Jahre alt, der ist richtig ein alter Sadhu, der dort noch immer gegenwärtig ist und zu den Gläubigen kommen. Und geht dann nach außen durch dieses Tor hindurch und kann dort meditieren. Viele, viele Leute haben diesen Weg nach innen gegangen, indem sie zunächst einmal heilige Orte aufgesucht haben. Orte, in denen sie zur Ruhe kommen können. Schaut euch bitte diesen Devoti an. Der chantet dort, um ihn herum toben die Affen. Also die Außenwelt ist nicht zur Ruhe gekommen. Aber das ist ihm egal, denn er ist angekommen. Endlich ist er angekommen. Er ist zu Hause. Dieser innere Raum ist die größte Entdeckung, die es gibt. Viele Leute kommen auch in den inneren Raum, indem sie heilige Orte besuchen, wie zum Beispiel ans Ufer der Ganga. Ist das nicht ein schönes Bild? Sich einfach an das Ufer der Ganga zu setzen und dem Strom zu beobachten und zu Krishna zu beten, führt einen Menschen ganz tief in seinen inneren Raum hinein. Wird diese Menschen, deren Blick ist nach innen gerichtet, über 40 Jahre spirituelle Praxis. Das junges Mädchen. Schaut euch den mal an. Das ist einer, der schweigt und chantet. Und chantet und schweigt. Und schaut euch den Blick dieses Menschen an. Die sind nicht mehr gestört von außen. Die haben den Raum erreicht, wo die Turbulenzen des Daseins nicht ankommen. Es ist hierhin, wo wir euch in diesem Seminar gerne führen möchten. Wie ihr seht, ist es ein anspruchsvolles Seminar, ein anspruchsvolles Ziel auch. Ein Ziel, was euch wirklich viel, also ihr werdet euch bemühen können, um dieses Ziel zu erreichen. Wir können das Licht wieder anmachen. Ich möchte zum Schluss ein bisschen mit euch singen. Ihr werdet sehen, dieses Ding hat es in sich. Hare Krishna, wer war das? Hare Radhi. Hare Krishna. Geht's ein bisschen tiefer sogar, ne? Zusammen jetzt einen Weg gehen und eine verborgene Tür aufstoßen und dann von da chanten. Ich glaube, dass es bei vielen von euch klappen wird, weil ich sehe, dass ihr spirituell durchaus qualifiziert seid. Ihr werdet sehen, wenn ihr in diesen inneren Raum kommt und dann chantet, und du weißt, wo wir ansetzen werden, nicht? Dann wird das eine ganz, ganz andere Erfahrung sein. Ich möchte euch die jetzt kurz vermitteln. Willkommen zum Sacred Space Seminar. Wir fangen jetzt an. Ich möchte euch auf eine geführte Meditation führen, wenn ihr so wollt, eine Reise nach innen in euren eigenen inneren Raum. Was dort passieren wird, ist, dass ihr mit eurer eigenen spirituellen Seele in Kontakt treten werdet. Ich möchte euch zunächst einmal bitten, Und dann wird Chaitanya, ich werde dich auch bitten zu meditieren, du musst es auch mal erfahren. Und wenn ich dir dann ein Zeichen gebe, am besten tue ich eine Blume auf dich werfen, wenn es soweit ist. Ja, so, das geht schon. Ich werde euch also führen und dann werden wir versuchen, aus die von dieser spirituellen Ebene zu chanten. Ja? Und sehen, ob da eine Erfahrung für uns ist. Zunächst einmal möchte ich euch bitten, euch aufrecht zu setzen. Wir werden nämlich versuchen, eine sehr entspannt, aber auch sehr aufmerksam zu sein. Und dazu ist es wichtig, dass unsere Wirbelsäule hoch ist, ne? Nicht gekrümmt. Zunächst einmal möchte ich euch bitten, wir machen noch nicht die Augen zu, euch ein bisschen bewusst zu werden über den Ort, wo ihr seid. Ist klar, wir sind in einem Seminarhaus, ein sehr schöner Raum eigentlich, es ist eigentlich wie ein Sacred Space irgendwie, nicht? Mit dem natürlichen Altar, den wir die Generation von Schweizer Besuchern gebaut haben. Werdet euch kurz bewusst, ihr habt den Zürich verlassen oder St. Gallen oder woher ihr herkommt. Nehmt ein paar tiefe Atemzüge und wenn ihr soweit seid, schließt die Augen. Bleibt aber aufrecht sitzen. Wenn ihr einatmet, versucht in euch diesen Raum und dieses Seminar aufzunehmen, dass ihr einfach hier seid. Ihr seid eure Gedanken, eure Beziehungen, die ihr habt, auch eure Arbeit, Studium, vielleicht auch Ängste, lasst sie einfach zurück. Lasst die Anspannung des Alltagslebens hinter euch. Kommt an. Hier. Lenkt zu Anfang eure ganze Aufmerksamkeit auf euer Atmen. Nehmt wahr, wie die Luft eure Lungen füllt. Die Lungen erweitern sich beim Einatmen. Vielleicht bewegt sich der Bauch ein bisschen nach vorne beim Einatmen. Beim Ausatmen kommt das Ganze wieder zusammen. Fühlt ein bisschen in euren Körper hinein, wenn ihr ausatmet. Die Idee ist, dass ihr euch ganz mit dem Jetzt verbindet. Es geht ums Ankommen. Bitte atmet einfach ganz bewusst ein und aus für ein paar Atemzüge. Beim nächsten Einatmen fühlt wie ein gütiges Lächeln, ein kleines Lächeln, dein Gefühl von Wohlbefinden. Ihr atmet Freude ein. Könnt euch richtig vorstellen, man braucht es nicht zu erzwingen, aber man kann richtig sich vorstellen, man atmet Freude ein, eine Art Lächeln. Ein inneres Lächeln erfüllt einen. Wie ihr ausatmet, lasst ganz los, vor allem diese Anspannung, die ja jeder von uns aufgrund der Mehrfachbelastung mit sich trägt. Einfach beim Einatmen Freude einatmen und Ausatmen die ganze Spannung fallen lassen. Atmet ein bisschen tiefer und verlängert euer Ausatmen. Seht selber, wie euer Atem langsam tiefer wird. Wir werden jetzt ein bisschen unsere Aufmerksamkeit schärfen. Etwas, was wir für später brauchen, um in den inneren Raum zu kommen. Werdet euch bewusst, dass euch Luft umgibt. Fühlt, wie die Luft beim Einatmen in die Nasenlöcher kommt. Außen ist, kommt hinein in euch. Jetzt nimmt wahr, wie die Kleidung auf eurer Haut liegt. Hemden, Pullover, Dotis, Hosen. Kleidung, die eure Haut berührt. Nimmt das wahr. Wir müssen ein bisschen die Aufmerksamkeit trainieren. Fühlt und nimmt wahr, wie ihr verschieden seid von der Kleidung, die ihr trägt. Kleidung berührt euch, aber ihr seid nicht die Kleidung, ihr trägt sie einfach. Nun werdet euch kurz über euren Körper bewusst. Er ist genauso wie die Kleidung, die ihr trägt. Die Körperkleidung. Fühlt oder spürt oder beobachtet die Gefühle, die in ihrem Körper sind. Vielleicht ist da irgendwo ein angespanntes Gefühl in einem der Muskeln. Hungriges Gefühl. Und fühlt oder spürt und nimmt wahr, wie ihr eigentlich verschieden seid von diesem Körper. Tragt den Körper, seid aber nicht der Körper. Bisher zu diesem Punkt haben wir viel mit dem Geist gemacht. Wir haben ihn auf unseren Atem gerichtet. Wir haben versucht zu verstehen, wie wir verschieden sind von den Gewändern. Wir haben mit dem Geist versucht zu verstehen, wie wir verschieden sind vom Körper. Aber wir sind auch verschieden vom Geist. Versucht jetzt einen Schritt nach hinten zu machen. Versucht euren Geist und eure Gedanken von euch verschieden wahrzunehmen. Wenn man gar nichts denkt, ist auch gut. Wir werden von diesem Augenblick an nicht mehr versuchen zu denken, auch nicht mehr zu beobachten. Wir werden einfach versuchen zu erfahren, was als nächstes kommt. Versucht eure Aufmerksamkeit jetzt auf das Herz zu richten. Wenn immer ihr einatmet, geht mit eurer Aufmerksamkeit in den Herzbereich. Atmet also in das Herz hinein. Seid entspannt. Und hört einfach diese drei Sätze von Bhaktivinoda Thakur. Ich bin eine ewige Seele. Ich bin ein Teil von Krishna, der voller Glückseligkeit ist. Krishna ist unbegrenzt. Ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, wieder eine Verbindung mit ihm einzugehen. Hört einfach das Gebet, was jetzt kommt, einfach nur hören, und wir werden dann von diesem Platz her, wo wir uns verschieden vom Körper und von der Umgebung wahrnehmen, singen. Hier kommt das Gebet, dann werden wir den Kirtan singen. O Krishna, Herr der Liebe, seit unvordenklichen Zeiten bin ich von dir getrennt. Ich habe mich in dem Wald der materiellen Welt verloren. Ich bin in ungünstigen Umständen. Zu gerne würde ich dir mehr Aufmerksamkeit schenken, doch ich bin so abgelenkt. Trotzdem, tief in meinem Herzen verspüre ich, dass wir eine Beziehung haben. Bitte sei mir gnädig. Nimm mich an und bringe mich zu deinen Lotusfüßen. Jetzt bitte von diesem Platz, bleibt also, wo ihr jetzt wie ihr seid.
Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare Hare,
Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Wir müssen dieses Harmonium hören. Lauter, lauter, lauter.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama
Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama,
Hare Rama,
Rama Rama,
Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama,
Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Alle zusammen bitte nochmal.
Hare Krishna,
die Hände und führt die Hände zu den Augen, wie beim Palmieren, und dann führt sie langsam von den Augen weg. Seht euch in die Hände zuerst, und dann kehrt zum Raumerwärmnis zurück, zum Bewusstsein über den Raum, in dem ihr seid. Ich möchte euch bitten, euch wieder an euren Nachbarn zu wenden und mit ihm ganz kurz über die Erfahrung gesprochen zu sprechen. Nicht die Theorie, sondern nicht die Philosophie, sondern was habt ihr erfahren, was habt ihr gemerkt, was habt ihr gefühlt? Vielleicht habt ihr gefühlt, oh, das klappt überhaupt nicht bei mir am Anfang. Vielleicht habt ihr gefühlt, oh, ich bin eingeschlafen. Vielleicht habt ihr erfahren, euch fällt wahnsinnig sehr gut. Oder ihr habt vielleicht gefühlt, man chantet was zuerst so, und dann habe ich wieder gechantet, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, also nachdem ich das gemacht habe, und dabei war das Chanten dann so, ne? Also über die Erfahrung, nicht unbedingt eine Interpretation der Erfahrung, sondern über die Erfahrung. Bitte fangt jetzt an und seid möglichst offen. Also es geht uns hier um Wirklichkeit, um eine wirkliche Erfahrung. Wir haben nicht zu viel Zeit, ungefähr 5 Minuten oder so.
Yeah.
Fertig? Was hast du erfahren? Was hast du erfahren? Was hast du erfahren?
Das ist viel.
Ist eine interessante Sache, ne? Aber wir werden morgen, heute ist es nur so ein Taster, damit die Leute vielleicht was erfahren. Und am Morgen kommen dann so drei Schritte, die man machen kann, um da reinzukommen.
Also du hast mir gesagt, ich schreibe jetzt viel auf, ja, was mir auffällt und auch sehr, sehr toll finde, Ideen hätte.
Ja, eben. Mit zwei Ohren.
Sehr,
ne?
Ja, dabei.
Toll. Du. Das kann man auch für neue Leute, für Non-Devotees kann man das total gut machen.
Ja.
Für
Non-Devotees. Ich tue auch noch viel Inspiration.
Ja,
für
ja. Ja, ja. Habt ihr diskutiert? Also ich möchte euch wirklich sagen, ihr habt sehr schön mitgemacht. Also es war eine tolle Atmosphäre und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, eben weil ich auch weiß, dass für manche von euch das etwas Neues ist in eurem Leben, und ich möchte mich bedanken dafür. Es ist mir an diesem Punkt, bevor ich euch einlade, die letzte Übung für heute zu machen, ist eine ganz kurze Sache nur, eine Sache, die Spaß macht, möchte ich euch den Unterschied zwischen Entspannungstechniken oder einfach nur Entspannen, ihr erinnert euch, ich habe davon gesprochen, dass wir voller Spannung sind und dass diese Spannung uns manchmal den Zugang verwehren zu diesem inneren Raum. Ne? Ihr erinnert euch, drei Arten von Spannung, ausgegangen von der Ego, dem Ego-Knoten, von dem Vergessen, dass wir Krishnas Teile sind, und der dann zu so einem Krampf wird im Herzen. Ja, was wir machen, ist nicht einfach nur Entspannung. Ne? Wir gehen, Entspannung ist eine gute Sache, aber das ist noch nicht eine spirituelle Sache in sich. Entspannung kommt von dem lateinischen Wort relaxare. Re heißt zurück und laxare, also kram ich mal meine Lateinkenntnisse, heißt sich weiten. Das Gegenteil von Spannung ist, oder Anspannung oder Krampf, ist diese Weite, die man schafft. Relaxare heißt zurückzukommen zu der Öffnung, zu der Weite. Aber Sacred Space oder der spirituelle Raum ist wirklich etwas anderes als nur eine Entspannung, sondern das ist das Finden von einem spirituellen Platz in uns. Und deswegen ist es sehr wichtig, und da werden wir morgen dann gleich ansetzen, diese spirituelle Komponente der Seele und auch Gott mit reinzubringen in die Meditation. Deswegen haben wir auch Kirtan gemacht als einen Weg, um auf die spirituelle Ebene zu kommen. Ja, die Bilder sind gut gemeint, aber die sind jetzt alle schon, Krishna bewegt sich hier und tanzt in diesem Raum. Also eine nach dem anderen. Hier sind sie noch. Am Ofen geht es anscheinend. Ja, ja. Nicht? Am Ofen. Hinter mir. Aber das liegt jetzt nicht an irgendwelchen spirituellen Dingen, sondern an einem besseren Klebstein. Ein Tesafilm. Gut. Es geht also hier wirklich darum. Ich könnte es euch auch anders ausdrücken, auf eine andere Bewusstseinsebene zu kommen. Prabhupada sagte einmal, die Ebene des Krishna-Bewusstseins ist eine Ebene, above the clouds, über den Wolken des Matan-Daseins. Also das heißt, über den Wolken der körperlichen und mentalen Identifizierung. Man ist einfach auf einer anderen Ebene, so sagen wir das, glaube ich, auch in unsere Worte. Prabhu, komm mal auf eine andere Ebene jetzt. Nicht? Oder wir müssen jetzt mal mit unserer Diskussion auf eine andere Ebene kommen. Nun ist diese andere Ebene, um es gut und für auch praktisch auszudrücken, kann man auch als einen Raum im Herzen bringen, wo die Seele ist und wo die höchste Seele ist. Also da ist ein großer Unterschied. Das ist sehr wichtig, das zu sagen, denn sonst könnten wir einfach zu diesen 0815 New Age Kursen gehen. Da gibt es ja viele und viele solche Medien. Das ist ja voll inzwischen davon und einige sind bestimmt auch gut, um eine Entspannung zu bringen. Aber wir reden hier von dem heiligen Raum, nicht dem inneren Raum. Das ist ein anderes Konzept. Ich möchte jetzt etwas sehr Schönes machen und etwas sehr Wichtiges mit euch machen. Wir werden morgen anfangen. Wir haben jetzt einfach mal das Thema so ein bisschen umrissen. Wir haben Bilder dazu angesehen. Wir haben versucht, eine kleine Annäherung an das Thema zu machen durch eine geführte Meditation und ein Kirtan singen. Wir haben dies und das gemacht, aber morgen werden wir drei Schritte, angefangen mit morgen, werden wir drei Schritte lernen, über die ich euch dann auch nach dem Seminar als ein Service unseres Teams eine Training Newsletter in Deutsch zu schicken werde. Da werden bestimmte Aufgaben gegeben, die euch helfen sollen, diese Schritte zu vertiefen im Alltag, sodass ihr dann in den zwei Monaten, die wir haben, zum Nachfolgeseminar, dass ihr was Praktisches üben könnt und dann auf einer anderen Ebene seid in eurem Leben, wenn ihr das zweite nimmt. Oder wenn ihr dann nicht keine Zeit habt, ist auch kein Problem. Aber ihr könnt üben. Das ist mir sehr wichtig, dass es eben bei euch verankert wird, zu einer Wirklichkeit wird, nicht zu einem Konzept, sondern einer gelebten Wirklichkeit. So, was ihr noch braucht für das Seminar, ist ein letztes, ein Sankalpa, eine innere Orientierung. Wenn wir zu allem, was wir im spirituellen Leben machen, ist eine innere Orientierung sehr wichtig. Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hingehen? Zum Beispiel, wenn wir Govardhan Parikrama machen, werden wir uns bewusst darüber, was wir machen und erreichen es denn. Guck mal, es könnte ja sein, dass man hierher kommt zu diesem Seminar, sagen wir mal, um eine passende Ehepartnerin zu finden. Nur als innere Orientierung gibt es ja auch hier bei uns verschiedene Menschen unter uns oder einen geeigneten Freund vielleicht gegenüber die Beziehung zueinander zu vertiefen. Es gibt verschiedene innere Orientierungen, die wir machen. Und je nachdem, nach dieser Orientierung werden wir uns dann betätigen. Es kann auch sein, dass jemand, das war bei mir am Anfang so, ich war immer so schrecklich hungrig, als ich jung war. Oder bin ich immer zu den Tempel gegangen, um einfach so viel wie möglich Hanava zu ergattern. Und meine Orientierung war eindeutig Essen und dann war ich meistens in Vorlesungen am Schlafen, weil ich wirklich ungeheure Mengen essen konnte. Da seid ihr gar nichts dagegen. Also richtig, richtig heavy. Weil ich war immer so schrecklich hungrig immer. Und so die Orientierung, weshalb komme ich hin, ist sehr, sehr wichtig. Diese innere Orientierung oder das Sankalpa ist euer bester Freund. Der wird euch nämlich helfen, euch zu fokussieren auf das spirituelle Anliegen, was ihr habt. Fokussieren und da auch die nötige Energie reinzubringen. Wenn man nicht eine innere Orientierung mit sich bringt, verliert man sehr schnell den Fokus. Besonders geht das so, wenn man wirklich lange Seminare macht, also so eine Woche arbeitet. Da braucht man Sankalpa 3 Tage, nur 2 Tage, das ist, sagen wir mal, ja, das ist sehr hilfreich auch da. Versteht ihr den Sinn, wenn ich weiß, warum mache ich das? Ich glaube, unser Vrindavan Chandra ist lange Zeit ein Lehrer gewesen, und ich glaube, du hättest dir manchmal gewünscht, dass viele von deiner Schüler die gleiche innere Orientierung hättest, die du als Lehrer hast, nämlich Wissen zu vermitteln und dass die Wissen aneignen wollen. Aber sie auch wollen die Kinder einfach nur spielen. Das fühlt man sich so überflüssig, wenn man Lehrer ist. Ein Spielverderber sozusagen. Also die innere Orientierung ist total wichtig. Auch in Beziehungen zum Beispiel unter den Devotees. Dass man weiß, wir kommen zusammen aneinander, um uns zu helfen, auf den spirituellen Weg voranzuschreiten und nicht irgendwie uns über die Fehler voneinander aufzuregen oder so. Die innere Orientierung ist absolut wichtig. Man nennt das Sankalpa. Es wird vor, zum Beispiel, bevor Kinder in die Gurukuls kommen, in die klassische Ausbildung, gibt es da so eine Sankalpa-Zeremonie, wo die richtig ihre Absicht, sich bewusst werden, ihre Absicht, das ist eine gute Idee. Ja. Weil wir sind in einem kleinen Raum, vielleicht bist du die Frischluftministerin, die also immer wieder gefrischt wird. Ja, immer das wäre ein bisschen. So, diese innere Orientierung ist einfach total wichtig. Da geht es darum, dass man, dass die Kinder sich darüber bewusst werden, was wollen sie in der Gurukul tun. Und dann gibt es eine kleine Puja zu Saraswati, das denen hilft, sich auch mal auf das Lernen auszurichten, weil Saraswati irgendwie die Göttin der Gelehrsamkeit ist. Innere Orientierung im Brahmachari-Ashram oder bei der Einweihung. Man macht das, ich bin jetzt 16 Stunden am Tag chanten, das mache ich einfach. Komme Flut oder Ebbe in meinem Leben. Ich mache das einfach. Das hilft einem, auf Kurs zu bleiben, wenn man das bewusst macht, dieses Sankalpas. Oft tun wir Dinge in unserer Bewegung, die wir nicht gut durchdacht haben, dann ist das nicht so wirksam. Aber wenn wir, das können wir nachholen, wir sind ja eigenverantwortlich für unser Leben. Wir können wirklich diese inneren Orientierungen, die uns helfen, sagen wir, festlegen. Verstehst du den Punkt, wie man mit der inneren Orientierung? Das ist wichtig für alles. Ich frage mich das immer, wenn ich irgendwo hin, zum Beispiel hier, was will ich hier in diesem Seminar? Und meine Orientierung ist, dass ich versuche, jeden Einzelnen von euch zu erreichen und ihm zu helfen. Das ist mein Ziel, wenn ich hier bin. Das ist nicht immer einfach, weil ich wirklich alle Mühe geben muss, aber das hilft mir, dann meinen Job zu tun oder mein Job. Das wollte ich nicht sagen, das ist kein Job. Mein Dharma zu erfüllen. Ich würde euch jetzt gerne bitten, zum Schluss euch nochmal zu eurem Nachbarn zu wenden und dann ihm zu sagen, was ihr hier in diesem Seminar erreichen wollt. Was ist euer Sankalpa? Es ist so eine Absicht, könnte man sagen. Innere Orientierung oder Absicht, sagt man im Deutschen. Intention, würde man dazu sagen. Und der Nachbar, jetzt ist sehr wichtig, der hört euch, die Aufgabe ist, der hört genau zu und der wird euch dann erinnern, während ihr durchs Seminar geht, an eure Absicht und wird euch vielleicht sehen, ich sehe hier, dass du, kommst du klar, kann ich dir helfen? Nicht, ihr werdet euch coachen sozusagen. Wie man das macht, könnt ihr Ramananda fragen. Aber Coaching auf einer ganz du lernst doch Coaching, ne? Auf einer ganz einfachen Ebene ist es einfach, dem zu helfen. Zum Beispiel, ich war mal auf einem Seminar. Das war vor 5, 4, 6 Jahren. So ein Transformation-Seminar war das. Und ich wollte die Transformation, aber ich war auch duschen, nicht hungrig wieder. Und ich habe also so gewaltig gegessen auf dem Seminar, dass ich immer zu spät kam, weil ich so verschlafen war. Und ich kenne das also sehr gut, was dein Ehemann erlebt im Leben. Und und also und dann kam mein Sankalpa-Nachbar zu mir und sagte, du wolltest doch eigentlich an allem teilnehmen und das erleben und jetzt bist du immer am Rasten. Kann ich dir helfen? Ich habe gesagt, ja, schließ die Sundays weg. Ne? Sundays ist eine innige Süßigkeit, die ein gewisses schwere Gefühl im Organismus verursacht und eine Nähe der Gravitationskraft bringt. Ne? Also, das hat mir sehr geholfen. Ne? Ich war da plötzlich, jemand nimmt mich wahr und jemand erinnert mich. Das sollte man liebevoll machen, nicht mit einer Pistole, nicht? Sondern man sollte sich liebevoll dann helfen. Und das hilft euch dann, bei eurem Commitment zu bleiben. Commitment, was heißt das, bei eurem Einsatz, ne? Den ihr macht. Denn je tiefer ihr reingeht, in diese Dinge, die ab morgen losgehen, desto mehr kriegt ihr. Und ihr habt jetzt anderthalb Tage von eurem wertvollen Leben hier zu gegeben. Ihr habt ein minimalen Seminargebühr bezahlt, aber immerhin, weil ihr arm seid, wahrscheinlich, also jetzt euch genauso wie mir, immerhin habt ihr da was ausgegeben. Und ihr seid gekommen, ihr habt gewisse Erwartungen. Wir haben hier einen super Raum, wir haben eine frische Luft, ist nicht zu hoch über den Bergen, nicht? Wir haben ein paar Salen bekommen, das ist alles ideal für spirituellen Fortschritt jetzt. Und es ist gut, wenn man dann jetzt am Ball bleibt und ein bisschen auf Kurs bleibt. Nicht? Und deswegen möchte ich euch bitten, euch umzudrehen zu eurem Nachbarn und einfach zu sagen, was eure innere Orientierung, euer Sankalpa oder vielleicht ein einfaches deutsches Wort, eure Absicht ist. Und dann könnt ihr so ein bisschen vielleicht auch drüber sprechen. Also mit dem Erinnern, das ist vielleicht manchmal nicht nötig, aber dass man sich so, wisst ihr, dass man sich ein bisschen, ihr versteht die Idee. Ne? Wir haben 5 Minuten für diese Übung. Bitte fangt sofort an und gebt eurem Nachbarn die Chance, auch zu sprechen. Ja, ich werde jetzt danach nur noch gute Nacht sagen und dann solltest du aufstehen oder solltest du hier sein und du gibst ihm genau den Zeitplan, steht der auch irgendwo? Ja. Was? Ja. Ja. Wie? Zu viel. Zu früh zum Aufstehen. Ich kann ja sagen, also wir können ja sagen, dass wir dann Singen anbieten. Oder warte mal, oder was denkst du? Oder 7 Uhr? Ja, 7 Uhr. Das reicht. Ja, das reicht. Ist vielleicht besser. Aber du musst sagen, pünktlich dann. Dann würde ich dir empfehlen, dass du einfach nochmal immer eine Zusammenfassung gibst in 3 Sätzen. Wir haben jetzt über das und das und das und das gehört. Bitte. Vielen Dank. Und immer so optimistisch positiv. Nicht? Weil du musst so die nette Stimme sein und ich bin manchmal der etwas bohrende. Wie bitte? Ja. Richtig, ich bin hier. Ja, doch. Ja. Bitte. Gut. Du bist dann gleich da. Willst du mal sehen, ob der Ananda Chaitanya auch was sagen möchte? Ja. Die Daisy, Sir? Da ist der Halt im Leben. Ja. In der Dunkelheit, ne? Kommt was bei euch? Kriegt ihr ihr habt Ideen oder Antworten auf diese Fragen, die ich euch stelle? Ja. Schön.
Ich bin sehr verwundert, dass das Ganze schon über diesen Abend jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt, habe ich schon so viel gelernt.
Ja.
So viel Erfahrung.
Wir werden ziemlich in die Tiefe kommen, wenn Krishna erlaubt.
Ja. Wenn Krishna erlaubt.
Konzept des Sacred Space kann man unglaublich ausweiten. Ihr werdet sehen. Es gibt von Vishwanath Chakravarti Thakur Meditation tief im Herzen. Ist ein Ort, der von vier Seiten von der Yamuna umgeben ist. Drei Seiten von dem Fluss und ein Kanal. Und da tief im Herzen. Chittamani-Boden unter ein Kalpa-Briksha-Baum ist ein juwelenbesetzter Thron. Da ist Adam Krishna. Das ist alles Part 2. Wir werden jetzt aber erstmal wirklich zu einem nicht konzeptionellen, das ist sehr, sehr wichtig, sondern wir wollen wirklich spirituelle Erfahrungen. Wir wollen nicht alle nur wieder viele Worte haben, sondern wir wollen wirklich mal was also realisieren, wie Dhyana, nicht immer nur Dhyana. Da haben wir sehr viel schon. Und ich brauche deswegen eure große Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr so gut mitgemacht habt beim ersten Teil. Und morgen wird es dann sehr praktisch werden. Und es wird einfach sein. Ich sehe, für euch ist es einfach. Ihr seid gutes Publikum. Ich werde mich für heute Abend von euch verabschieden, aber ich kriege jetzt noch eine Orientierung für den heutigen Tag und für morgen. Ich gehe mal hier weg. Darf ich einmal ran in die Bitte?